Moin, hallo. Hallo am Video. Schön, dass Sie alle da sind. Wir starten mit 2 Minuten Ansage vom Fachschaftsrat.
Ja, hallo. Es gibt mal wieder ein paar kleine Ankündigungen. Vielleicht haben es einige von euch auch schon gesehen. Wir haben auch schon den Algebra eine Info dazu reingestellt. Es gibt 2 größere Sachen, die wir noch ansprechen müssen. Nämlich einmal steht unsere Weihnachtsfeier an am 11.12. Das ist derselbe Tag, wo auch noch die Weihnachtsvorlesung stattfindet. Die findet 16.15 Uhr statt. Das heißt, da kann man dann direkt zur Weihnachtsvorlesung gehen und dann im Anschluss zur Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier ist ab 18 Uhr wieder hier im Gebäude oben. Und die andere Sache, wir suchen im Fachschaftsrat immer noch sehr gerne neue Mitglieder, insbesondere Mathematik-Bachelor finden wir super. Aber natürlich auch Mathematik-Lehramt, Mathematiker fehlen nur gerade aktuell generell ein bisschen. Wenn ihr Interesse habt, kommt gerne vorbei. Unsere Sitzungen sind immer noch 18.15 Uhr montags. Wir freuen uns über alle Leute und es wäre wirklich schön, wenn wir ein paar neue Gesichter sehen würden.
Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ich gehe auch zur Feier. Wer mit mir Karaoke singen will, kann gerne Bescheid sagen und Sie können sich auch vorher was überlegen und mir Mails schreiben oder so. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. So. Alles ist an, alles läuft. Gut. Hi. Hallo. Nachdem, was ich so mitgekriegt habe, hat das letzte Woche ganz gut geklappt. Wir steigen jetzt einfach nahtlos ein und ich schaue dann, wo vielleicht noch Fragen offen geblieben sind beim Thema faktorielle Ringe, was letzte Woche eingeführt wurde. Okay. Und bevor wir einsteigen, möchte ich auf die Umfrage hinweisen. Ich habe so nach dem Motto Wunschstunde vor Weihnachten, habe ich eine Umfrage ins StudLP gestellt zum Thema, was brauchen Sie, was würde Ihnen helfen bei der Prüfungsvorbereitung, denn ich kriege jetzt immer mal schon so Fragen und Wünsche. Und da haben auch schon viele teilgenommen. Erstmal danke an alle, die teilgenommen haben. Man kann Sachen ankreuzen, man kann sich aber auch im Freitext Dinge wünschen. Und hier ist die aktuelle Hitliste, das sind die aktuellen Top 3. Leute wünschen sich Checklisten, Leute wünschen sich Tipps zu einzelnen Themen und Leute wünschen sich die Besprechung von Beispielfragen. Beispielfragen, die so oder so ähnlich vielleicht in der Prüfung drankommen könnten. Wird alles geliefert, aber Sie können jetzt mal gucken, ob Sie noch andere Themen hochvoten wollen oder ob Sie noch was ganz Neues vorschlagen wollen. Alles, was viele Leute sich wünschen, werde ich berücksichtigen. Das ist so der Plan. Gut, gibt es jetzt aktuell irgendwelche Wünsche oder Beschwerden? Wenn ich hier gerade so stehe und wir noch nicht angefangen haben, so richtig. Ja, die Texte kommen noch zu den Weihnachtsliedern. Hier in der Algebra 1 singen wir O Faktoring, in der Algebra 2 singen wir in der Gruppentheorie auf die Musik von In der Weihnachtsbäckerei. Das macht Spaß. Okay, dann sehe ich jetzt gerade keine Fragen oder Wünsche, dann können wir auf Lemma 325 gucken. Das war ja letztes Mal schon, war ja schon da, das haben Sie schon gesehen. Also kann ich da jetzt einmal kurz durch die Aussagen durchgehen. Wir sind in einem faktoriellen Ring. Wir haben irgendwelche Ringelemente A1 bis AN und die sollen nicht alle 0 sein. Und dann kommen 3 Aussagen. Zunächst mal, wenn ein Ringelement B teilerfremd zu all diesen Leuten ist, dann ist es auch teilerfremd zum Produkt. Das ist vielleicht nicht so überraschend. Aussage B, wenn wir ein GGT hernehmen von den Leuten A1 bis AN und wenn wir dann diese Elemente AI schreiben als CI mal T, wenn wir also diesen GGT, mit dem wir angefangen haben, da immer sichtbar machen als Teiler, dann sind diese Kofaktoren C1 bis Cn teilerfremd in R. Und Aussage C, wenn wir wieder so ein B aus dem Ring hernehmen und wenn das so ist, dass A1 und A2 dazu teilerfremd sind, jeweils, und falls dann diese beiden Elemente A1 und A2 Teiler sind von B, dann ist auch das Produkt ein Teiler. Das sind die 3 Aussagen. Ja, das hängt alles davon ab, dass der Ring faktoriell ist. Manches davon wird falsch in Ringen, die nicht faktoriell sind. Die Beweismethoden für diese Aussagen können sich aber unterscheiden, je nachdem, was der Ring so kann. Ich weise direkt mal auf Teil B hin. Teil B kann man sehr unterschiedlich beweisen, je nachdem, wie toll der Ring ist, in dem man da arbeitet. Da kann man zum Beispiel in Hauptidealringen auf Darstellung von GGTs zurückgreifen und kann das damit beweisen. Da der Ring jetzt hier faktoriell ist und eventuell kein Hauptidealring, geht das hier nicht. Man kann es irgendwie zu Fuß machen und man kann es mit einem schönen Konzept machen, nämlich mit der Vielfachheit. Und da habe ich mir überlegt, dass ich das in einer Übungsserie gerne einführen möchte und dann werde ich Sie beauftragen, Teil B damit zu beweisen, mit diesem Konzept der Vielfachheit, weil ich nämlich finde, dass es ein schönes zusätzliches Tool ist, um in faktoriellen Ringen zu arbeiten und ich fand schön, Ihnen das irgendwie zu zeigen. Aber in der Vorlesung würde es keine große Rolle spielen, deswegen passt es ganz gut. So, wenn jetzt nicht direkt Fragen zu dem Lemma selber sind, dann würde ich einfach direkt den Beweis anfangen. Einwände? Beschwerden? Nö. Gut. Auch als Teil davon. drin? In welche sind das? Bei denen wir immer so an Produkte. Ja. Brillante. Ist dieses kleine Kuh vielleicht ein Brillant? Na, nach Voraussetzung ist es irreduzibel. In was für Ringen wissen wir denn, dass irreduzible Elemente auch prim sind? Da gibt es ja schon so ein paar, ne?
Den
Hauptligaring, genau. Wo noch? Vielleicht erst seit letzter Woche.
Ja.
Richtig. Seit letzter Woche wissen Sie vielleicht, hoffentlich, dass in faktoriellen Ringen irreduzible und prim dasselbe bedeutet. Irreduzible Elemente und prime Elemente sind dieselben Elemente. Das heißt, unser kleines Kuh ist prim und das ist super, denn es teilt sich ein Produkt, also teilt es einen der Faktoren und dann gucken wir mal, wie wir landen. Das war doch das Lemma davor, ne? Kann man nochmal gucken? 324, ich meine, das war direkt davor. Ja, da steht's. 324, das müsste das letzte Resultat gewesen sein, was Luca bewiesen hat. Wenn wir einen faktoriellen Ring haben und ein Primelement, dann ist das irreduzibel und umgekehrt. Das steht genau dann drin. Sehr schön, also können wir das verwenden.
Thank you.
B sind. Ich bleibe mal kurz bei A1. A1 soll jetzt ist ein Teil davon B nach Voraussetzung. Das kann ich mal hinschreiben. In der Form, es gibt ein C als Umring, sodass A1 mal C gleich B ist. Und in der Voraussetzung steht noch, dass A1 und A2 Teil davon sind. Das brauchen wir dann auch noch. Sein A1, A2 Teil davon B. Und jetzt möchte ich das so hinschreiben, dass man das sieht. Also brauche ich ein C aus R. Leute sehe ich immer nur entweder in A1 oder in A2, aber nicht in beiden. gesagt, auch hier wieder fünf verschiedene Beweise, je nachdem, was der Ring so kann. Aber sogar wenn man nur faktoriell voraussetzt, dann kann man einfach dadurch, dass man ja alles explizit mit diesen Zerlegungen machen kann, häufig unterschiedliche Beweise für die gleichen Aussagen geben. Ich habe eine Frage und eine Anmerkung. Vielleicht auch zwei Fragen. Die erste ist, ob Sie zu diesen Beweisteilen A und C jetzt gerade noch nicht haben. Brauchen Sie irgendwas nochmal anders, nochmal ausführlicher? Ist dann irgendwas? Ja?
Können Sie diesen letzten Schritt von gerade eben nochmal erklären? Also, wenn Sie Q1 bis QM Teiler von C sein müssen, aber warum ist dann sogar Q1 mal bis QM Teiler von C?
Ja.
Und warum ist das dann gleich? Also, warum dann daraus folgt das?
Diese ganze letzte Kette.
Genau.
Wir machen nochmal diese ganze letzte Kette. Dass die einzelnen Bestandteile, ich rede mal nur über einen, ich rede mal nur über Q1. Q1 ist ein irreduzibler Teiler von A2, der kann A1 nicht teilen, weil die Teiler drin sind, steckt aber in B drin, muss also in C vorkommen. Und das kann ich jetzt für alle irreduziblen Teiler von A2 machen, also für all diese Qs. Und jetzt könnte es ja theoretisch sein, denken Sie an sowas wie 2, 3, 3, 3, 3, 3 A, jetzt könnte man ja irgendwie argumentieren, naja, nur weil 2 irgendwas teilt und 3 irgendwas teilt, heißt es ja noch lange nicht, dass dieses Produkt das teilt. Aber, so wie wir die Zerlegung aufgeschrieben haben, dürfen da ja Irreduzibler mehrmals vorkommen. Und wenn die mehrmals vorkommen, dann müssen die ja auch in C in der richtigen Anzahl vorkommen, weil das Produkt ansonsten wenig teilt. Das heißt, dass ich also argumentieren kann, dass nicht nur die einzelnen Qs alle C teilen, sondern sogar das Produkt. Weil ja A2 ein Teil davon B ist. Das stand in der Voraussetzung, dass A2 ein Teil davon geht. Und diese ganzen Bestandteile müssen alle in C zu sehen sein, weil sie in A1 nicht zu sehen sein dürfen und weil diese Zerlegung von B, wenn man die hinschreiben würde, auch als Produkt von einheitlichen Irreduziblen einheitlich ist. Das ist der Witz bei faktoriellen Ringen. Es geht nur um eine Weise. Also sehe ich das Produkt. Dieses Produkt der Qs ist assoziiert zu A2, weil sie sich nur um eine Einheit unterscheiden. Das heißt, A2 teilt dann auch C. Und jetzt sehe ich in der Zerlegung von B sozusagen die Leute, die zu A1 gehören, die Leute, die zu A2 gehören, vielleicht noch irgendeinen Rest. Aber auf jeden Fall sehe ich das Produkt A1 mal A2 geschehen. Also teilt es B. Das war nochmal diese ganze Kette. So, und jetzt habe ich eine Anmerkung oder einen Warnhinweis, aber ich kann das auch als Frage formulieren. Was passiert denn, wenn man die Voraussetzung der Teilerfremdheit hier weglässt? Wo geht unser Argument dann schief? Oder in anderen Worten, wenn ich einfach nur zwei Zahlen habe, die B teilen, teilt dann das Produkt auch B? Das ist immer noch. Könnten Sie mir ein Gegenbeispiel sagen? Also, kurz wäre ein Gegenbeispiel und ein Hinweis, wo in unserer Argumentationskette das schief. Darüber würde ich mal reißen. Ja, ein Stück tiefer. Und ein zweites. Ah, ja, haben Sie eine Idee? Ja, wir nehmen mal gerne ein Set. Passieren muss und deswegen kann es sein, dass man da so eine Zeit verliert, was ja auch in der Realität passiert. sehr toll. Und für die Prüfung merken, genau sowas. Genau sowas. Was geht hier schief, wenn man diese Voraussetzung weglässt? Oder was passiert, wenn man hier in einem anderen Ring ist oder so? Wunderbar. Haben Sie noch andere Fragen oder Anmerkungen zu diesem Lemma? Ich frage deshalb, weil ich, glaube ich, jetzt alle Anmerkungen gemacht habe, die ich machen wollte. Und weil ein neues Kapitel kommt, Kapitel 4. Noch irgendwas zu... Da freuen sich Menschen auf Polynome, okay. Keine Fragen zu dem Lemma? Noch andere Fragen zu faktoriellen Ringen? Ist da irgendwas unklar geblieben? Brauchen Sie irgendwo nochmal ein Beispiel, eine Anmerkung, einen Warnhinweis? Wollen wir nochmal alle rufen, teilen, heißt umfassen?
Ja. Letzte Woche. Dieses Zornische Lemma müssen wir jetzt irgendwie...
Nö. Ich freue mich, wenn Sie wissen, dass es das gibt. Ich freue mich, wenn Sie wissen...
Ist gut, wir können uns den merken, dass es das gibt.
Genau, ich werde Sie in der Prüfung nicht nach dem Beweis fragen. Aber es kann natürlich sein, dass ich frage, ja, kennen Sie das und erinnern Sie sich, wo in der Vorlesung das vorkam? Und dann reicht mir ein bisschen Kontext. Das ist so speziell. Das ist total wichtig, aber es ist hier an der Stelle so speziell. Ja? Eine schlaflose Nacht weniger? Okay. Gut, was haben wir noch? Noch mehr? Letzter Aufruf für Kapitel 3. Letzter Aufruf. Dann reden wir jetzt über Polynome. Los geht's. Manches davon ist Wiederholung. Ich schätze, ganz viel davon ist Wiederholung. Es hängt so ein bisschen davon ab, wo, bei wem Sie lineare Algebra gehört haben. Aber gerade sehe ich, glaube ich, nur bekannte Gesichter. Also im Sinne von lange bekannte Gesichter und nicht in dieser Vorlesung bekannte Gesichter. Deswegen können wir, glaube ich, einfach nur wiederholen und sagen, kennen wir, kennen wir, kennen wir. Oder? Und da, wo Sie nochmal ein Beispiel brauchen, da sagen Sie mir Bescheid, dann gibt es nochmal ein Beispiel. Los geht's. Polynome. Wir fangen an mit einem kommutativen Ring mit 1. In der linearen Algebra haben wir dann so einen komischen Folgenring gebastelt und haben uns daraus dann was konstruiert, was wir Polynomring genannt haben. Haben gesehen, dass die Notation aus der Schule in Wirklichkeit genau das ist, was man da intuitiv macht und was man einsetzen kann und so weiter. Also nutzen wir jetzt sofort die intuitive Notation und wir gehen nicht nochmal in die Konstruktion davon. Wir gehen nicht nochmal in diese Fragen rein, warum existiert das, bla bla bla. Nö. Haben wir alles in der Linear gemacht? Reicht. In Zukunft führen wir also Polynome ein mit Koeffizienten und wir schreiben das aus oder wir verwenden diese abgekürzte Summenschreibweise, die Sie hier sehen, da wo jetzt vielleicht der Mauszeiger zu sehen ist. Ja, so ein bisschen. Das ist die Schreibweise für Polynome, die wir verwenden. Das wird nicht einheitlich gemacht. Manche Menschen schreiben für das, was da steht, nicht P, sondern P von X. Ich mache das nicht. Ich verwende dieses von, also diese runden Klammern, nur dann, wenn ich was einsetze. Und dieses X ist ja da, das setze ich nicht ein. Immer dann, wenn ich sowas so hinschreibe, wenn ich sage, woher die Koeffizienten kommen, dann soll all diese Notation gegeben sein. Und wir müssen immer über das Nullpolynom reden und über den Nullring. Okay, man kann, das ist alles wahnsinnig interessant und ich werde jetzt nicht alles sagen, was mir dazu einfällt. Der Nullring besteht ja nur aus dem Element 0. Dementsprechend habe ich auch nur eine Möglichkeit, ein Polynom zu bauen, nämlich das konstante Nullpolynom. Und der ganze Polynomring besteht dann auch nur aus diesem Nullpolynom. Schön, aber langweilig. Müssen wir aber mitdenken. Es gibt Aussagen, bei denen wir bei der Formulierung dann genau darauf achten müssen, dass wir den Nullring und den Nullpolynomring auch wirklich mitdenken. Warnhinweis Nummer 1 und Warnhinweis Nummer 2. Wir sprechen ja häufig über Koeffizienten und über den Leitkoeffizienten und den Grad und solche Sachen. Und dann müssen wir auch immer mitdenken, was passiert denn, wenn alle Koeffizienten 0 sind. Denn wenn man die abstrakt hinschreibt und nicht weiß, was die sind, kann es ja sein, dass die alle 0 sind. Erstmal. Und der einzige Fall, in dem das passiert, ist des Nullpolynoms. Das ist das einzige Polynom, wo alle Koeffizienten 0 sind. Ansonsten gibt es da immer irgendwas, was da rumläuft, was nicht 0 ist. Und dann, ne, dann reden wir manchmal von konstanten Polynomen oder wir reden von Grad 1, 2, was auch immer. Das wiederholen wir jetzt nochmal. Der Grad eines Polynoms ist gegeben als der Exponent, der an x steht, bei dem Teil des Polynoms, wo der sogenannte Leitkoeffizient steht. also der Koeffizient mit dem größten Index, sodass der Koeffizient noch von 0 verschieden ist. Braucht jemand dafür ein Beispiel? Ja. Gut. Rechte Tafel. Machen wir es erstmal konkret. Und dann gucken wir auf die Feinheiten. Sagen wir mal, das ist unser Polynom. Das kommt aus Zx. Wunderschönes Polynom. Was ist der Grad? Was ist der Leitkoeffizient? Los geht's, da vorne.
Der Grad ist 4 und der Leitkoeffizient ist eine Reihe.
Dankeschön. Gab es abweichende Meinungen? Ich sehe keine. Wenn ich das Polynom nicht kenne oder die Koeffizienten nicht genau kenne, wenn da also sowas steht wie a4 mal x hoch 4 plus a3 plus 3 und so weiter plus a0 und dann sagt mir gleich noch jemand, woher die Koeffizienten kommen, weiß ich dann jetzt schon, was der Leitkoeffizient ist und weiß ich jetzt schon, was der Grad ist? Was würden Sie sagen? Moment, ja?
Der Leitkoeffizient ist a4 und der Grad ist 4.
Hat jemand eine abweichende Meinung? Ich sehe zumindest ein paar Fragezeichen, ja? Sie? Daneben?
Der Grad ist jetzt nur 4, wenn a4 nicht
das genau. Ist. Genau, das heißt, wir brauchen Kontext. Kontextmöglichkeit 1. Standardnotation, wenn a4 dasteht, dann heißt das, es ist nicht 0, denn sonst würden wir es weglassen. Und dann könnte man sich automatisch darauf verlassen, es ist nicht 0, also es ist der Leitkoeffizient, also ist der Grad 4. Das war gerade Ihre Intuition und ich verstehe voll, woher die kommt. Kontextmöglichkeit Nummer 1, nachfragen. Kann es sein, dass A4 0 ist? Fallunterscheidung machen, wenn es 0 ist, dann A, wenn es nicht 0 ist, dann Leitkoeffizient, dann A4. Kontext. Wieso A4? Haben Sie noch mehr Fragen dazu, bevor wir mit Notation weitermachen? Und vielen Dank. Ich freue mich, dass wir direkt drauf gekommen sind, dass diese Nuancen bei Verabredungen zur Notation eine Rolle spielen. Ich werde das so gut wie immer so machen, dass wenn ich eine allgemeine Schreibweise wähle, dass ich dann explizit dazu sage, ich schreibe das so, ich meine, dass das der Leitkoeffizient ist, ich würde den nicht hinschreiben, wenn er 0 wäre. So. Und ansonsten sage ich was dazu und gebe einen Warnhinweis. Dann haben wir also den Grad, die Notation kennen wir schon. Normiert kennen wir auch schon. Und Vorsicht, normiert zu sein heißt nicht, der Leitkoeffizient ist eine Einheit, sondern es heißt wirklich, dass der Leitkoeffizient die 1 des Ringes ist. Deswegen setzen wir auch voraus, dass es eine gibt. Unter anderem deswegen. Ach so, und beim Nullpolynom sage ich immer nochmal dazu, dass der Grad definitionsgemäß minus unendlich ist. Wir versuchen nicht, das zu verstehen. Es ist eine Definition und da erreichen wir dann Konsistenz bei unseren ganzen Rechenregeln. Deswegen unter anderem ist es sinnvoll, das so zu machen. Und dass der Grad tatsächlich noch eine Rolle spielt, die über das hinausgeht, was uns die Anschauung vielleicht sagt und Anzahl von Nullstellen und so, das kommt ein bisschen später. Denn wir haben Polynomringe ja jetzt in der Lina schon aus einer bestimmten Perspektive gesehen. Stichwort charakteristisches Polynom von Vektorraumhomomorphismen, Eigenwert, bla bla bla. Hier kommt nochmal eine andere Perspektive, denn wir interessieren uns ja für Ringe. Und Polynomringe sind Ringe und sind auch Ringe mit besonders schönen und interessanten Eigenschaften.
Der Leitkoeffizient des Polynoms 0?
Tolle Frage, ich möchte sie ans Publikum geben. Was denken Sie über den Leitkoeffizienten des Nullpolynoms? Okay, ich gucke mal, Sie zuerst.
Na, dort steht ja, dass der ungleich 0 ist. Also würde ich sagen, dass das Nullpolynom vielleicht gar keinen Leitkoeffizienten hat, weil da ja alle Koeffizienten 0 sind.
Ist das erlaubt? Ja, natürlich. Niemand sagt, dass alle Polynome Leitkoeffizienten haben. Das Nullpolynom ist das einzige Polynom, was keinen Leitkoeffizienten hat. Dankeschön. Sehr schön mitgedacht. Und gute Frage. Naja, das kennen wir auch schon aus der Lina. Die Ringelemente selber kann ich als konstante Polynome auffassen. Und dann kann ich natürlich immer sagen, ja, es gibt im Polynomring so einen Ring, der genauso aussieht wie R mit den gleichen Eigenschaften. Oder ich sage einfach, ich fasse R als Teilring auf und kümmere mich nicht um irgendwelche Komplikationen bei der Notation. Das ist ein bisschen einfacher. Das heißt, ich nehme die Ringelemente, die liegen im Polynomring mit der Notation, die wir haben und sind dort die konstanten Polynome. Und das Nullpolynom ist da ein Spezialfall. Insbesondere sind jetzt bei uns das Nullpolynom und das Nullelement im Ring einfach dasselbe. Und ab und zu kann es sein, dass ich differenzieren möchte zwischen diesen beiden Nullen, aus irgendwelchen Gründen. Aber so wie wir hier die Notation wählen, sind das die gleichen Null. Das Nullpolynom und das Nullelement des Rings sind hier für uns nicht zu unterscheiden. Gut, ich habe noch mehr Warnhinweise. Beispiele haben wir schon gemacht. Ich gucke mal, ob es jetzt direkt Fragen gibt. Noch mehr Fragen? Haben Sie noch mehr so schöne Fragen vielleicht zu irgendwelchen Spezialfällen? Okay, dann kommen wir zu so ein paar Bemerkungen. Ich habe jetzt ja angefangen, oh, da fehlt ein N. Für jeden kommutativen Ring R mit 1 ist der Polynomring ebenfalls kommutativ. Das kann man sich einfach aus den Rechenregeln fürs Rechnen mit Polynomen ableiten. Und der hat dann auch ein 1-Element. Kann mir jemand sagen, was das 1-Element im Polynomring ist? Was denken Sie, welches Ringelement das da macht?
Vorschläge.
Na, so ein halber. Trauen Sie sich ruhig.
Ich hätte so gesagt, das ist x praktisch. Also
dass x das 1-Element ist?
Ja.
Wir können ja nachgucken, oder? 1-Element zu sein heißt was? Lebt die überhaupt in diesem Polynomring? Wissen wir das? Ah, okay, jetzt wird es interessant. Da hinten.
Die einfach
mal
Ring,
da steht. Okay. Ja, ich hätte meine eigene Folie lesen sollen. Erster Schusslichkeitspunkt für heute, mal gucken, wie viele noch kommen. Nee, ehrlich gesagt ist es nicht der erste, aber egal, mal gucken, wie viele noch kommen. Ja?
Ich wollte eine Frage machen, ob die 1 im Ring lebt. Das ist nur der Fall, wenn es ein Unterring, kein Ring von R ist.
Genau, genau. Also, wenn wir ganzzahlige Polynome betrachten, ja klar lebt 1 dann da drin oder reelle Polynome oder so. Aber ansonsten wissen wir das nicht, aber genau, man kann einfach die 1 aus dem Ring nehmen. Sie tut es. Gut, wir können jetzt noch ein bisschen weiter über mich lachen, das ist in Ordnung. Ja?
Ich habe noch eine andere Frage.
Ja.
Weil ich tatsächlich die lineare Algebra-Vorlesung nicht so genau gehört habe, deswegen weiß ich gar nicht genau, wie ist der Ring, ist die, das Produkt in dem Ring definiert? Ist das Auswertung oder ist das...
Nee, man multipliziert einfach alles aus.
Okay.
Genau, so man schreibt die Polynome aus und dann multipliziert man so, wie man auch sonst mit einem Distributivgesetz ausmultiplizieren würde. Und die Vorlesung oder Teile davon sind bestimmt da im StudIP leicht zu finden. Gucken Sie einfach, wie wir da Polynomringe definiert haben. Das schadet nicht. Wenn man das nicht in der eigenen Lina gesehen hat, empfehle ich immer einmal zu gucken, wie sieht man, dass Polynomringe überhaupt auf der Welt sind. Ne, die fallen ja sonst ein bisschen vom Himmel. Was ist das eigentlich und was ist eigentlich dieses X? Ja, würde ich empfehlen. Viel Spaß beim Buch. Und dann können wir wiederholen, was wir auch schon aus der Lina kennen. Oh, Moment, ich habe hier noch einen Warnhinweis. Oh, ja, der steht da nicht, aber den sage ich. Bauchgefühl. Sind Polynome und Polynomfunktionen dasselbe? Wer würde vom Gefühl her oder aus anderen Vorlesungen, wie da damit umgegangen wird, sagen, ja, Polynome und Polynomfunktionen sind im Prinzip das Gleiche, kann man gleich mitarbeiten. Ja. Ah, na, wenn man ein Polynom nimmt und das wie eine Funktion interpretiert, wo man Sachen einsetzt. Also wenn man zum Beispiel sagt, also in der Schule wäre das sowas wie y gleich x² minus 2. Dann hätte man da eine Funktionsvorschrift, die aussieht wie ein Polynom. Das meine ich damit. Und da manche Leute diese Wörter auch vertauschbar, sagt man das so, interchangeably verwenden, also so, als ob die genau das Gleiche bedeuten. Synonym, danke. Ja, ich wusste, es gibt ein Wort. Ja, genau. Polynom und Polynomfunktion. Schusslichkeit Nummer 2. Und das nur in dieser Vorlesung. dachte ich, ich frage jetzt einmal, also wer von Ihnen hat das schon gesehen, gelesen oder macht es vielleicht auch selber so, dass die Wörter Polynom und Polynomfunktion synonym verwendet werden? Passiert. Okay, ich sehe einzelne Hände. Ich empfehle, das nicht zu tun. Und wie so oft ist so der Schulkontext erstmal nicht das Problem oder jedenfalls nicht auf den ersten Blick, wenn man mit reellen Zahlen und so umgeht, aber spätestens dann, wenn man allgemeinere Körper anguckt oder überhaupt allgemeinere Zahlbereiche, wird es ein Problem. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie den Körper betrachten, Z modulo 2Z, also ein Körper, der nur zwei Elemente hat, die ich jetzt 0 und 1 nenne, dann kann ich Ihnen zwei Polynome sagen, die verschieden sind, aber die, wenn Sie die als Funktion betrachten und auswerten, immer das Gleiche liefern. Das heißt, als Funktionen sind die nicht zu unterscheiden, aber als Polynome sind sie verschieden. Und Sie können sich noch mehr Beispiele ausdenken. Die Polynome, die ich mir jetzt als Beispiel hergenommen habe, sind x plus 1 und x Quadrat plus 1. Und das können Sie beliebig fortsetzen. Wenn Sie da die Körperelemente einsetzen, kommt immer dasselbe raus. Das heißt, als Funktionen sind die nicht zu unterscheiden, aber die Polynome sind natürlich verschieden. Also Vorsicht! Es mag Kontexte geben, in denen es okay ist, diese Unterscheidung nicht zu treffen, aber im Allgemeinen möchte ich davor warnen und in dieser Vorlesung natürlich wie immer ganz besonders. Wenn Dinge bei mir verschieden heißen, hat das normalerweise einen Grund. Und manchmal vergesse ich Wörter. Okay, das war mein Warnhinweis. Braucht jemand zu diesem Warnhinweis jetzt noch mehr Informationen? Ja?
Können Sie das nochmal erklären, warum x plus 1 und x Quadrat plus 1
ist? Diese 1 hier, die steht jetzt für die 1 im Körper des 1 und 2. Das heißt, ich kürze das jetzt ab und schreibe nicht 1 dieses Körpers hin, sondern einfach nur 1. Aber ich meine das 1 Element da drin, also die Menge aller Ungradzahlen. Diese beiden Polynome sind verschieden, das sehen wir, oder? Okay, aber wenn ich die jetzt als Funktionen betrachte, von diesem Körper in sich selber, dann muss ich ja nur gucken, was passiert, wenn ich die Zahlen einsetze, die es gibt. Und es gibt nur zwei, nämlich 0 und 1. Und wenn ich die einsetze, kommt bei beiden Polynomen immer dasselbe raus. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich nur als in der Funktionensprache denke oder in der Abbildungssprache, dann habe ich hier den Start- und Zielbereich Z modulo 2Z. Und wenn ich dann immer so Pärchen bilde, Urbild, dann ist es immer dasselbe, ich kann das nicht unterscheiden. Das heißt, die Relationen, die den Abbildungen zugrunde liegen, sind nicht zu unterscheiden. Das heißt, die Abbildungen sind gleich, die Polynome sind aber nicht gleich. Ja. Ja, das, ja, ich glaube, noch viel mehr aufdröseln kann ich nicht. Und deswegen Warnhinweis bei der Verwendung der Wörter. Das war, glaube ich, auch der einzige Warnhinweis, denn ansonsten. In der Lina habe ich natürlich rauf und runter noch mehr Warnhinweise zu Polynomen gegeben, aber die muss ich ja auch nicht wiederholen. Stattdessen können wir gucken, was das Einsetzen macht. Wann ist es sinnvoll, in Polynome irgendwas einzusetzen? Na, wenn wir uns überlegen, wie Polynome aufgebaut sind, dann haben wir da ja... Oh, ich sollte einmal zu der Tafel schalten, wo mein Beispiel dran steht. Für die Menschen am Video. Tut mir leid, jetzt können Sie das... Die drei Notizen, die ich dazu hingeschrieben habe, können Sie jetzt sehen. Wenn ich so ein Polynom habe, dann passieren da ja folgende Dinge. Ich habe da Potenzen von x stehen. Wenn ich also irgendwas einsetze für x, dann muss es möglich sein, von dem Ding, was ich einsetze, Potenzen zu bilden. Das muss irgendwie sinnvoll definiert sein. Okay? Mit Potenzen meinen wir, dass wir das mehrfach hintereinander multiplizieren, ausführen, was auch immer da gerade sinnvoll ist. Dann stehen da die Koeffizienten, mit denen multipliziere ich. Das heißt, was auch immer ich einsetze, ich muss wissen, was es bedeutet, mit so einem Koeffizienten zu multiplizieren. Das muss irgendwie sinnvoll definiert sein. Und am Ende addiere ich ja auch noch im Polynom diese Bestandteile. Das heißt, was auch immer ich einsetze, für diese ganzen Leute muss dann auch noch eine Addition sinnvoll definiert sein. Und vielleicht erinnern Sie sich, dass ich so eine ähnliche Ansprache in der Lina gehalten habe, als es darum ging, dass man in Polynome plötzlich Matrizen und Abbildungen und sowas einsetzt. Oh, Verzeihung, da habe ich anscheinend gerade ein Trauma berührt. Das war nicht meine Absicht. Das tut mir leid, ich spreche jetzt trotzdem weiter, aber ganz vorsichtig. Also wir können in Polynome Dinge einsetzen, verschiedene mathematische Objekte. Und ich fasse nochmal zusammen, was die können müssen. Wir müssen die mit sich selber verknüpfen können irgendwie, multiplizieren, hintereinander ausführen, was auch immer. Wir müssen die mit den Koeffizienten verknüpfen können und wir müssen dann addieren können. Und es gibt verschiedene mathematische Objekte, die das können, zum Beispiel Abbildungen, zum Beispiel Matrizen, zum Beispiel Körperelemente, zum Beispiel ganze Zahlen oder so. Okay, Und hier steht jetzt nochmal, wie das genau funktioniert. Ich habe also so ein Polynom, nennen wir es P, mit einer üblichen Schreibweise, mit Koeffizienten. Und immer wenn ich die Schreibweise so einführe, dann ist damit gemeint, dass dieses n, was da steht, der Grad ist und dass das bn, was dazu passt, der Leitkoeffizient ist. Und jetzt brauche ich halt einen Ring, von dem zum Beispiel r ein Teilring ist oder für den halt diese Verknüpfungen definiert sind, von denen ich gerade gesprochen habe. Und dann kann ich Elemente aus L einsetzen. Und dann schreibe ich halt überall da, wo vorher x war, mein Element hin, was ich einsetze, rechne alles aus, dann kommt irgendwas raus, fertig. In dem Spezialfall, wo die Null des Rings L rauskommt, nenne ich das Ding, was ich eingesetzt habe, eine Nullstelle. Haben wir auch alles in der Lina schon besprochen. Haben Sie zum Thema Einsetzen Fragen? Ich möchte keine neuen Ängste auslösen oder Albträume verursachen. Ja? Ja, natürlich. Oh, diesmal teile ich um. Moment, wir sind rechts, glaube ich. Ja. Jetzt habe ich Angst, irgendwas ganz Außergewöhnliches zu nehmen. Oh, wir können ja ein ganzzahliges Polygon nehmen, aber komplexe Zahlen einsetzen. Das macht Spaß, oder? Da oben haben wir noch was. 3 mal x hoch 4, das nenne ich jetzt die 3 mal x hoch 4 minus x Quadrat plus 2 plus ein Polynom aus zx. Der Koeffizienten z ist ein Teilring von c, also es ist sinnvoll, da komplexe Zahlen einzusetzen. Und jetzt setze ich eine komplexe Zahl ein, zum Beispiel 1 plus y. Und so spreche ich das aus. Ich habe ja verschiedene Sprachregelungen, die Sie alle fröhlich nutzen können. P eingesetzt 1 plus i, P an der Stelle 1 plus i eingesetzt in P, P von 1 plus i, bestimmt fällt mir noch mehr ein. Jetzt setzen wir mal fröhlich ein. 3 mal 1 plus i, 4, minus 1 plus i, 3, plus 2. Fertig. Können wir jetzt noch ausrechnen, wenn Sie Lust haben? Möchte jemand, dass wir jetzt noch mit komplexen Zahlen? Ja, ja. Lesezeichen. Sie müssen mich dann gleich an mein Lesezeichen erinnern. Machen Sie das bitte. Okay, 1 plus i, wie war das nochmal? 1 plus i mal 1 minus i ist 2. Von dem einen zum anderen komme ich durch Multiplikation mit minus i. Also habe ich hier sowas wie minus i zum Quadrat mal 2 mal 3. Soll ich die Nebenrechnung anschreiben?
Ja.
Ja. Also ich wollte, weil ja 1 plus i Quadrat so mehrfach drinsteckt, wollte ich ja schnell irgendeine vereinfachende Rechnung zu anführen. Aber wir können es auch einmal mit der biologischen Formel machen. 1 plus i Quadrat ist 1 plus 2i plus i Quadrat. Ah, das heißt, ich habe da einen Vorzeichenfehler gemacht. Dann gucken wir mal. I Quadrat ist minus 1, also steht da 1 minus 1, das ist 0. Also kommt da 2i raus. Und ich dachte, dass da minus 2i rauskommt. Also korrigiere ich das. Gut, dass wir darüber geredet haben. 1 plus i Quadrat zum Quadrat wird dann mit dem, was hier steht, 2 mal i zum Quadrat. Also 3 mal 2i zum Quadrat. Minus, hier haben wir auch einmal das, was wir hier einsetzen können, 2i. Also minus 2i und dann wieder plus 2. Und jetzt kann ich das noch ausrechnen. Ergibt das jetzt Sinn mit der kleinen Nebenrechnung hier? Okay. In meinem Kopf ist immer nur 1 plus i mal 1 minus i ist 2. Und irgendwie denke ich dann weiter nicht, aber... Vorzeichenfehler. Sollte nicht passieren. Man sollte eine kleine Nebenrechnung machen. Ich auch. Jetzt haben wir hier 3 mal 2 mal i in Klammern zum Quadrat. I Quadrat ist minus 1. Also sehen wir da schon mal ein negatives Vorzeichen. 2 Quadrat ist 4. 3 mal 4 ist 12. Also haben wir minus 12. Minus 2i plus 2. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht nochmal irgendwas vergessen. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse zu einer komplexen Zahl der üblichen Schreibweise, dann steht da minus 10. Minus 2i. Fertig. Das heißt, wir haben jetzt irgendwas eingesetzt, es ist offensichtlich keine Nullstelle, macht nichts, Hauptsache.
tun, das L hat erlaubt, quasi, dass ich quasi aus nicht größeren Ringen, aber quasi, sei es auch ungespannt nicht so, da was auch quasi einsetzen kann.
Genau.
Sonst könnte man da einfach nur ganze Elemente aus Z einsetzen.
Genau. Also was man beim Einsetzen alles zulässt, das ist immer kontextabhängig. Ich erlaube gern, so viel einzusetzen wie möglich. Das heißt, immer dann, wenn die Rechenoperationen Sinn ergeben, erlaube ich einzusetzen. Und danke, das erinnert mich an die Lesezeichen. Denn wenn ich jetzt hier nicht eine komplexe Zahl einsetze, sondern zum Beispiel eine Abbildung, da muss ich mir überlegen, wie interpretiere ich das im Kontext von Abbildungen. Potenzen sind okay. Ich kann ja Abbildungen hintereinander ausführen mit sich selber. Das ergibt Sinn. Bei der Multiplikation muss ich mir jetzt schon überlegen, was bedeutet das, dass ich eine Abbildung mit irgendwas multipliziere. Und je nachdem, wo wir gerade leben, haben wir vielleicht eine Skalarmultiplikation. Sehr schön, aber wenn wir nicht in so einem klaren Kontext sind, müssen wir erstmal sagen, was meinen wir eigentlich. Genauso sowas wie Minus und Plus, was meinen wir eigentlich. Und die zwei da hinten, die wir jetzt einfach mitgeschleppt haben, weil wir das hier konnten, die ergibt, wenn wir Abbildungen oder Matrizen einsetzen, überhaupt keinen Sinn. Wir haben aber gelernt, wenn wir lernen, wie das geht. Hier hinten steht ja in Wirklichkeit plus 2 mal die 1 des Rings. Das heißt, wenn wir über Abbildung reden, steht da zum Beispiel sowas wie die identische Abbildung. Wenn wir über Matrizen reden, steht da sowas wie die Einheitsmatrix. Oder halt die 1 in den komischen Matrixring, den wir gerade haben. Wir kennen jetzt ja viel mehr komische Ringe als in der Hina. Dementsprechend können wir komische 1-Elemente haben. Und dann kann auch beim Einsetzen komische Sachen passen. Ah, das ist jetzt ganz schlimm, weil nämlich jetzt ein paar Kobolde rufen, ich soll mir eine komische Übungsaufgabe überlegen mit komischen Ringen und mit komischen Sachen, die man einsetzen soll. In komische Polynome.
Hören Sie mich drauf.
Hören Sie mich drauf. Wenn das so einfach wäre.
Das passiert
das auch. Wenn das so einfach wäre. Ja, stimmt, als Bonusaufgabe. Oh. Moment. Ja. Bonusaufgabe, komisches Einsetzen und dann weiß ich wieder, was ich wollte. Und ja, Sie dürfen schimpfen und ja, Sie dürfen sagen, das verdirbt mir Weihnachten, aber vielleicht macht es auch Spaß. Und vielleicht können ja sogar irgendwelche Traumata damit geheilt werden. Okay, wir haben noch sehr viel Zeit. Gucken wir mal, ob Sie jetzt direkt noch Fragen haben. Polynome einsetzen, Nullstellen, bla bla bla. Nee, okay. Sieht nicht so aus. Ich spreche nicht nur über Einsätzen, ich spreche auch manchmal über den Einsatz- oder Einsetzungshomomorphismus und dass das sinnvoll ist, das sind ein paar Rechenregeln, die wir in der DINA nachgeprüft haben und die ich jetzt nicht nochmal nachprüfe. Im Prinzip sage ich damit nur, dass das Einsetzen in Polynome sich mit der Addition verträgt und mit der Multiplikation von Polynomen. So. Ja, dann kommen wir jetzt zum ersten Lemma, das so ein bisschen vorbereitet, was wir alles mit Polynomringen so machen wollen. Denn wir interessieren uns jetzt ja für Polynomringe aus einer anderen Perspektive, oder ich zumindest, als in der Lina. In der Lina waren die im Wesentlichen ein Hilfsmittel. Wir brauchten Polynome, um gewisse Eigenschaften von Abbildungen noch besser verstehen zu können. Jetzt interessieren mich die Polynomringe tatsächlich an sich. So, ich finde die sehr interessant. Und insbesondere möchte ich gerne mit Ihnen zusammen herausfinden, wie der darunterliegende Koeffizientenbereich, also der Ring, aus dem die Koeffizienten kommen, beeinflusst, was für tolle oder nicht so tolle Eigenschaften der Polynomring hat. Stichwort, wann ist der euklidisch, wann ist der ein Hauptidealring, wann ist der faktoriell, wann kann der gar nichts? Lemma 4.2. Kommt uns hoffentlich auch schon teilweise bekannt vor. Nur, dass wir jetzt nicht über einen Körper arbeiten, so wie in der Lina, sondern über einen kommutativen Ring R mit 1-Element. Wir schnappen uns zwei Polynome Pi und Q und wir behaupten, der Grad des Produkts ist kleiner gleich der Summe der beiden Grade, kennen wir schon. Wenn jetzt R ein Integritätsbereich ist, also nullteilerfrei, dann behaupten wir, dass der Grad des Produkts das gleiche ist wie die Summe der Grade und das ist genau das, was wir aus der Lina kennen und da haben wir benutzt, dass Körper nullteilerfrei sind. Insbesondere ist, wenn R ein Integritätsbereich ist, der Polynomring auch ein Integritätsbereich. Das heißt, das ist ein erstes Beispiel für, der Koeffizientenring kann irgendwas Tolles und der Polynomring erbt diese tolle Eigenschaft. Klappt manchmal nicht immer. Nächste Aussage. Die Einheiten vom Polynomring sind genau dieselben wie im Koeffizientenring. Und Elemente, die im Koeffizientenring irreduzibel sind, behalten diese Eigenschaft im Polynomring. Das ist alles ziemlich super. Und das gucken wir uns jetzt an. Ich muss ein bisschen wischen, würde ich sagen. Oder? Ja, doch. Ich gehe mal da drüben hin und ich wische ein bisschen. Was ist Alles klar, das ist jetzt die linke Seite. Jetzt möchte ich vorher gucken, ob ich da irgendwelche Anmerkungen gemacht habe. Nee. Genau, das Lemma steht da einfach nur. Und wir beweisen es einfach nur. Und einige der Argumente kennen wir schon.
Jetzt ist R also 0 Teil der Frage.
dann haben wir hier einen, ich sag mal, falschen Leitkoeffizienten geschrieben, den hätte ich dann gar nicht erst hingeschrieben. A1 ist also von 0 verschieden. Aus dem gleichen Grund ist auch Bn von 0 verschieden, denn meine Notation war ja gerade so gewählt, dass ich die Leitkoeffizienten wirklich hinschreibe. Und die hätte ich nicht hingeschrieben, wenn sie 0 gewesen wären. Also ist dieses Produkt 0. Wir sehen aber auch, wir brauchen die Nullteil der Freiheit des Rings. Nur dann können wir garantieren, dass der Leitkoeffizient wirklich der ist, der bei x hoch n plus n steht. Deswegen ist der Grad jetzt wirklich n plus n. Fragen dazu, zu diesen ersten Rechnungen? Ja, vielleicht?
Warum haben wir jetzt bei I nicht noch gelesen, dass es auch ein Integrationsbereich ist? Also steht ja auch da insbesondere.
Falls ihr daraus folgt. Ich kann es aber nochmal aussprechen.
Ja, bitte.
Okay, ja. Nee, das ist eine total gute Anleitung. Ich habe das nicht komplett explizit gemacht. Ein Integritätsbereich zu sein bedeutet ja, dass wenn ich ein Produkt sehe von zwei Elementen, die nicht Null sind, also hier von zwei Polynomen, die nicht das Nullpolynom sind, dass dann das Produkt auch nicht Null sein kann, also nicht das Nullpolynom. Also schauen wir hier mal hin, wenn ich jetzt für P und Q zwei Polynome hernehme, die nicht das Nullpolynom sind, genauso wie es da steht, dann kommt ein Polynom raus, was auch nicht das Nullpolynom ist, denn wir haben ja gesehen, dieser Leitkoeffizient wird nicht Null, aber wenn es das Nullpolynom wäre, müsste der Leitkoeffizient Null sein. Beziehungsweise es gibt dann keinen. Das heißt, es steckt damit drin. Ich habe es nur nicht so explizit gemacht, aber das kann ich jetzt nochmal tun, zumindest nochmal ausgesprochen, dann hören Sie es im Video und auch im Audio. Wenn wir mit zwei Polynomen starten, P und Q, die nicht das Nullpolynom sind, dann haben die Leitkoeffizienten. Beim Multiplizieren wird dann das Produkt der Leitkoeffizienten der neue Leitkoeffizient, insbesondere gibt es einen, also ist das Produkt nicht das Nullpolynom. Und die Begründung haben wir hier gesehen. Und deswegen ist der Polynom in der Integritätsbereich. Da gehört natürlich auch mit zu, dass er kommutativ mit 1 ist, aber das haben wir ja vorher schon festgehalten. Wir hatten ja vorher diese Bemerkung, wenn R kommutativ mit 1 ist, dann ist der Polynomring auch kommutativ mit 1. Das heißt, es fehlt hier wirklich nur noch die Nullteil der Freiheit, die wir haben gerade gefunden. Wer braucht, dass ich dazu einen Satz anschreibe? Auch nie. Manchmal hilft so eine. Einheiten von Rx, Einheiten von R sind, das heißt insbesondere ich in dem einen Ring sehe, dass es eins teilt, und wenn die Bestandteile auch in dem anderen Ring liegen, dann teilt es da also auch. Ja. Funktioniert sozusagen diese Argumentation nicht, die wir gleich machen wollen, wenn wir so mit dem Grad argumentieren. Also, ich sage das ein bisschen. Hier sagen wir ja, das 1-Element als konstantes Polynom hat Grad 0. Im Nullring stimmt das nicht, weil im Nullring das 1-Element dasselbe ist wie das 0-Element und da hat das als konstantes Polynom Grad nicht mehr. Also Vorsicht, hier brauchen wir wirklich, dass das 1-Element verschieden ist vom 0-Element. Und warum das ist, habe ich gerade begründet. Wie komme ich mit der Summe von zwei Polynomen gerade auf 0? Hätte man eine Idee?
1, 2, 3, ja.
Die beide sind 0.
Geht das nicht noch irgendwie anders? Kann ich vielleicht 1 Grad 5 haben, das andere minus 5?
Nein, da die gerade Polynomelemente von N sind.
N0? Außer? die wirklich beide Grad 0 haben. Nein, wir meinen genau das, was da steht.
Okay,
warum denken Sie, dass wir was anderes meinen? Erzählen Sie mal, ich will das verstehen.
Ich bin verwirrt, weil R ja eigentlich in R auf X eigentlich nicht ist, weil wir
doch.
R auf X ja eigentlich Polynome.
Die konstanten Polynome sind aber genau die Leute aus R. Das heißt, das kleine
okay, das
R
heißt,
liegt da drin.
Wir setzen es per Konvention, weil das.
Haben wir vorhin sogar extra noch drüber gesprochen, dass der Koeffizientenbereich selber in Form der konstanten Polynome im Polynomring liegt und wir da nicht unterscheiden.
Ja,
genau. Jetzt verstehe ich Ihren Einwand. Genau. Wenn man das anders machen würde, müsste man jetzt immer sagen, dass das von diesem kleinen r repräsentierte Polynom oder das dazugehörige konstante Polynom oder was auch immer gemeint ist. Aber nee, so wie wir es machen, ist es wirklich das kleine r. Bin ich noch auf der Tafel? Nee, bin ich nicht. Sagen. Das heißt, dass von dem Thema wie gerade. Der Ring selber als Koeffizientenring liegt über den Nullen, die Null des Koeffizientenbereichs und das Nullelement sind dasselbe. Ja, das heißt, wenn ich nicht das Nullelement im Ring bin, dann bin ich auch nicht das Nullpolynom und umgekehrt. Und das mit den Einheiten lässt stand in D2. Das heißt, das verwenden wir wieder. Okay, dann machen wir uns einen Teiler. Das heißt, wir schreiben das kleine R als Produkt von zwei Polynomen und gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Achso, vielleicht soll ich andere Buchstaben nehmen. Andere Buchstaben für die Polynome? Ich sehe keine schwarze Meinung. Dann nimmst du wieder P und Q. Ich mag P und Q für Polynome. Gehen. Guck mal, ob ich noch so Fragen sehe oder Beschwerden. Nö, gut, dann haben wir jetzt ein bisschen rumgerechnet, wir haben ein bisschen mit der Gradformel gearbeitet. Ich hoffe, dass das hilfreich war, um da so ein bisschen reinzukommen. Und dann schauen wir uns jetzt den ersten Satz in diesem Kapitel an. Und dieser Satz klärt sofort, warum ich mit Ihnen Polynomringe angucken möchte. Denn wenn wir über Körpern arbeiten, dann kriegen wir Beispiele für euklidische Ringe. Ich wurde vorhin gefragt, von was für Ringen Sie wissen dürfen, dass das Hauptidealringe sind. Jetzt wissen Sie, Polynomringe über Körpern sind Hauptidealringe. Yes. Vorsicht, bei Polynomringen über irgendwelchen Ringen wissen wir jetzt gerade noch nicht so viel. Wir können ja mal gucken, ob wir den Beweis davon sogar jetzt hinkriegen, denn das haben wir im Prinzip in der Lina gesehen. Ich habe da nur die Sachen nicht so genannt, weil wir diese ganzen Konzepte nicht hatten. Aber die Rechnung, die wir jetzt brauchen, also das mit Teilen und Rest und so, das haben wir in der Lina gesehen. Wir haben da erstaunlich viel. Also wenn Sie später mal zurückblättern in der Lina, was wir da über Polynomringe über Körpern gezeigt haben, dann werden Sie wiedererkennen, oh Mensch, da haben wir ja schon die Hälfte hier von diesem Teil der Vorlesung gemacht, aber anders, elementarer, wir hatten viele von den Wörtern noch nicht und von den Konzepten und deswegen mussten wir ganz viel zu Fuß machen. Gesundheit. So, da sind wir jetzt bei Satz 4.3. Polynomringe über Körpern sind euklidisch und in Polynomringen über Körpern kennen wir die Einheiten wirklich ganz genau. da wissen wir nicht nur, dass es dieselben Einheiten sind wie im Körper selber, sondern wir wissen dann auch, es sind genau die Polynome vom Grad 0. Und das wird später noch hilfreich sein. Ich wage mich mal an den Beweis von A. Wenn ich mich kurz fassen darf, dann kriegen wir den vielleicht hin und ich schaue dann mal, wie es Ihnen so damit geht. Aber B machen wir auf keinen Fall heute. B machen wir auf jeden Fall nicht so oft. Okay. Ich will zeigen, dass es ein euklidischer Ring ist. Wir wissen schon, dass Körper Integritätsbereiche sind, also ist Kx ein Integritätsbereich und das ist die erste Zutat für einen euklidischen Ring. Ab da. Jetzt brauchen wir noch eine euklidische Normfunktion. Mein Vorschlag ist, wir nehmen die Gradfunktion, also die Abbildung, die jedes Polynom auf seinen Grad wirft, jedenfalls alles bis auf das Nullpolynom. Da landen wir in N0 und über den Grad wissen wir auch schon ein bisschen was, deswegen können wir damit gut arbeiten. Thank you.
für die Sätze Q gleich mit R Notation durcheinander. Doch für Q das Nullpolynom und für R gleich P. Genau. Hier das Nullpolynom, für R setze ich P ein, dann steht da P gleich P, das stimmt. Und da P einen kleineren Grad hat als T, ist dann automatisch alles erfüllt, was da steht. Dann setzen wir also P gleich T, nee, jetzt ist das P gleich R und Q gleich 0. Und sind fertig. Jetzt soll also das andersrum sein, sodass das mit dem Grad so ist, dass man sich besser vorstellen kann, wie das funktioniert, was ich gleich ausrechnen möchte. Jetzt sei also der Grad von B mindestens so groß wie der von T. Und beide sind nicht das Nullpolynom, sodass ich Gleichkoeffizienten habe, mit denen ich arbeiten kann. Und dann brauchen wir vielleicht noch Notation. Ja, die nehme ich noch her. Und dann müssen wir, oh, dann müssen wir aufhören. Mist. Nee, dann hören wir jetzt auf. Wir merken uns, dass wir diesen Spezialfall schon gemacht haben. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch den Fall betrachten, wo der Grad von P größer als der Grad von T ist. Wenn Sie vorarbeiten wollen, gucken Sie, wie wir es in der Linie gemacht haben, dann werden Sie es 1:1 wiedererkennen. Und wenn Sie weiter luschern wollen, wie immer, einfach gucken. Ich schlage aber vor, dass Sie aufhören, da wo es losgeht mit Quotientenkörpern. Das ist nämlich so eine Art Unterkapitel in Kapitel 4. Aber bis dahin lesen Sie gerne weiter. Gibt es jetzt gerade akut noch eine Frage oder einen Wunsch? Okay, dann hören wir pünktlich auf. Yeah, bis dann. Thank you.